Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prompt mich mal. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo.
Du hast uns ja eine wirklich umfangreiche Studie zur Nutzung von ChatGPT mitgebracht.
Mhm.
Und da wollen wir heute mal genauer reinschauen.
Genau. Da gibt es ja viel Gerede, aber hier haben wir mal handfeste Zahlen aus einer ziemlich großen Untersuchung.
Richtig. Und unser Ziel ist es, eher basierend auf diesen Daten mal rauszufinden, wer nutzt ChatGPT wirklich? Also weg von den Anekdoten.
Mhm.
Wofür setzen die Leute es ein? Jenseits der üblichen Schlagzeilen, Code schreiben, Hausaufgaben machen, sowas.
Ja.
Und natürlich, wie entwickelt sich das Ganze? Also quasi ein Blick hinter die Kulissen der KI-Nutzung im Alltag. Extra für dich aufbereitet. Okay, dann lass uns das doch mal auseinandernehmen. Wer sind denn jetzt die Nutzerinnen und Nutzer laut dieser Studie?
Ja, fangen wir direkt mal damit an. Und da gibt es gleich eine kleine Überraschung oder zumindest eine Korrektur des gängigen Bildes.
Aha.
Naja, dieses Klischee vom jungen, technikaffinen Mann, das stimmt so nicht mehr oder zumindest immer weniger. Die Studie zeigt da echt eine deutliche Verschiebung.
Okay.
Besonders krass finde ich die Entwicklung bei der Geschlechterverteilung. Also stell dir mal vor, Anfang 2024, als die Forscher da anfingen, die Daten zu sammeln.
Ja.
Da konnten sie bei den Nutzern, wo man das am Namen erkennen konnte, nur so etwa 37% typisch weibliche Namen finden.
Okay, gut ein Drittel.
Genau. Aber Mitte 2025, also nur anderthalb Jahre später, war dieser Anteil schon bei über der Hälfte, 52%.
Echt jetzt? 52%? Das ist ja, wow, das ist ja eine massive Veränderung in so kurzer Zeit.
Absolut. Die Nutzerschaft nähert sich also rasant der Verteilung in der normalen Erwachsenenbevölkerung an. Es ist halt kein reines Männerding mehr, falls es das überhaupt je so klar war.
Das räumt echt mit Vorurteilen auf. Deutet ja auf eine viel breitere Akzeptanz hin, als man vielleicht denkt. Nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen aus der Tech-Blase.
Genau.
Und wie sieht das global aus? Ist diese breitere Nutzung eher so ein Ding der westlichen Industrieländer oder sehen wir das weltweit?
Auch da sind die Zahlen ziemlich bemerkenswert und vielleicht auch unerwartet. ChatGPT ist nicht nur global auf dem Vormarsch, sondern das Wachstum ist besonders stark in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.
Ach was?
Doch. Im Mai 2025, das war der letzte Messzeitpunkt in der Studie, da waren die Zuwachsraten bei der Nutzeradaption, also wie schnell neue Leute dazukommen, in den ärmsten Ländern der Welt viermal höher als in den reichsten.
Viermal höher? In den ärmsten Ländern? Das ist ja erstaunlich. Man würde ja eher denken, die neueste Technik kommt zuerst in den reichen Regionen an.
Ja, das denkt man vielleicht, aber die Daten legen was anderes nahe. Es scheint, dass der Zugang zu so einer leistungsfähigen KI gerade da als besonders wertvoll angesehen wird, wo vielleicht andere Ressourcen knapper sind.
Mhm.
Das stützt so ein bisschen die Idee, über die ja auch viel diskutiert wird, dass Zugang zu KI vielleicht echt eine Art Grundvoraussetzung für Teilhabe werden könnte. Ein Werkzeug für potenziell jeden, um Wissen zu bekommen, Fähigkeiten zu lernen, Ideen umzusetzen, egal wo man wohnt oder wie viel Geld man hat. Das ist wirklich eine globale Sache.
Okay, diese wachsende globale Vielfalt bei den Nutzern ist schon beeindruckend. Das wirft natürlich sofort die nächste Frage auf. Wenn so viele unterschiedliche Leute weltweit ChatGPT nutzen, wofür denn nun genau? Schreiben die jetzt alle nur Code und Gedichte?
Oder E-Mails.
Aha, nein, nicht nur. Die Studie zeichnet da ein sehr alltagsnahes Bild. Klingt vielleicht weniger spektakulär, ist aber umso wichtiger, finde ich.
Erzähl mal.
Für die allermeisten Nutzer geht es nicht um super komplexe oder total kreative Sachen. Es dominieren eigentlich drei Kernbereiche, die zusammen so etwa drei Viertel aller Konversationen ausmachen.
Okay, und die wären?
Erstens, praktische Anleitungen bekommen, so nach dem Motto, wie mache ich das? Zweitens, Infos suchen, was muss ich wissen? Und drittens, Texte schreiben oder bearbeiten. Das sind sozusagen die Arbeitspferde der ChatGPT-Nutzung.
Verstehe, alltägliche Dinge also, genau. Und was dabei auffällt, innerhalb dieser drei Hauptanwendungen ist das Schreiben von Texten die häufigste berufliche Nutzung, die man klar identifizieren konnte.
Ah, okay.
Sachen wie Programmieren wird ja oft als Beispiel genannt. Oder auch dieser rein kreative Selbstausdruck. Das scheinen laut der Studie eher Nischen zu sein. Zumindest wenn man sich die breite Masse anschaut, die die normalen Privatabos nutzt.
Gut, das ist mal eine klare Ansage.
Ja. Und die Forscher haben versucht, das Ganze zu ordnen. Sie sind auf drei große Kategorien gekommen. Fragen, also Asking, Tun, Doing und ausdrücken, expressing. Und die Verteilung ist echt aufschlussreich.
Okay, leg los.
Fast die Hälfte aller Nachrichten an ChatGPT, stell dir vor, 49%, fällt unter Fragen.
Die Hälfte?
Ja, hier geht es darum, Rat zu suchen, Infos zu kriegen, sich was erklären zu lassen oder einfach nur Neugier zu befriedigen. Das ist der mit Abstand größte Block.
Wahnsinn!
Und, was noch wichtiger ist, die Studie zeigt, dass dieser Bereich über die Zeit sogar noch wichtiger geworden ist. Und die Nutzer bewerten ihn als besonders wertvoll. ChatGPT wird also immer mehr als so eine Art universeller Ratgeber gesehen und genutzt.
Okay, das ist für mich jetzt wirklich interessant. Fast 50% nur Fragen. Das heißt ja, die Leute sehen darin weniger eine Maschine, die Aufgaben abarbeitet.
Genau.
Sondern vielmehr ein Dialogpartner. Eine Infoquelle, vielleicht sogar ein Sparringspartner für eigene Gedanken. Das geht ja weit über reine Automatisierung hinaus. Das deutet ja auf eine tiefere, ja, kognitive Rolle hin, die Nutzer dem Ding zuschreiben.
Absolut. Diese Dominanz des Fragens und die hohe Wertschätzung dafür, das ist echt ein Schlüsselergebnis. Zeigt halt, dass der Informations- und Beratungsaspekt mindestens so wichtig ist wie das reine Erledigen von Aufgaben. Aber klar, es gibt natürlich auch den zweiten großen Bereich. Tun.
Tun.
Der war bei 40%, oder?
Genau. Tun, doing, macht etwa 40% aus. Da geht es dann um konkrete Aktionen, Texte entwerfen, Code schreiben, was zusammenfassen, einen Plan machen, Daten analysieren. Hier ist ChatGPT also wirklich das Werkzeug, das aktiv was macht.
Mhm.
Und innerhalb dieser Tun-Kategorie hat wiederum etwa ein Drittel der Interaktionen einen direkten Bezug zur Arbeit oder zum Beruf. Hier wird also ganz klar Produktivität geschaffen.
Okay, also knapp 50% Fragen, 40% Tun, davon ein Drittel beruflich, das sind ja schon fast 90%. Was ist mit dem Rest? Der kleine Rest, die 11% fallen unter Ausdrücken, Expressing. Das ist so die Sammelkategorie für alles, was weder eine direkte Frage noch eine klare Aufgabe ist.
Also zum Beispiel?
Kann vieles sein. Persönliche Gedanken aufschreiben, kreative Stile ausprobieren, Brainstorming ohne festes Ziel, einfach mal spielerisch gucken, was das Modell kann oder auch nur so ein lockerer Austausch. Das ist der Raum für Experimente und das Persönlichere.
Das ist eine gute Aufschlüsselung. Diese Dominanz vom Fragen und der große Anteil vom Tun zeigen ja schon, das ist kein reines Spielzeug. Aber wie entwickelt sich das? Du sagtest ja, Fragen wird wichtiger. Zieht das Ganze jetzt mehr in Richtung Arbeitstool, je besser die Modelle werden? Könnte man ja meinen.
Ja, spannende Frage. Die Studie hat das auch untersucht. Und die Antwort ist, nein, nicht wirklich. Es verschiebt sich nicht eindeutig in eine Richtung. Es ist beides. Und bleibt anscheinend auch beides.
Ach so.
Wenn man sich die Nutzung durch Privatleute anschaut, also die normalen Nutzer, dann sind etwa 30% der Interaktionen klar arbeitsbezogen. Die restlichen 70% sind nicht direkt der Arbeit zuzuordnen.
Also der große Rest ist privat?
Ja, das umfasst private Projekte, Lernen, Unterhaltung, eben das ganze Spektrum von Fragen und Ausdrücken und auch privates Tun. Aber, und das ist das Wichtige, beide Bereiche, der arbeitsbezogene und der nicht arbeitsbezogene, wachsen laut den Daten kontinuierlich weiter.
Ah, okay.
Es ist also nicht so, dass das eine das andere verdrängt. ChatGPT etabliert sich offenbar in so einer Doppelrolle als Produktivitätshelfer für den Job und als vielseitiger Assistent und Ratgeber im Privaten. Die beiden Seiten scheinen sich eher zu ergänzen.
Diese Doppelrolle? Ja. Das ist interessant. Wenn wir jetzt über den Wert sprechen, der da entsteht, geht es da nur um die klassische Effizienzsteigerung in Firmen? Also das, was man vielleicht im Bruttoinlandsprodukt, im BIP, messen kann? Oder sehen die Forscher da mehr?
Sie sehen definitiv mehr. Klar, es gibt den messbaren Produktivitätsgewinn, gerade beim Tun. Aber ein großer Teil des Werts, den die Leute spüren, entsteht eben auch im Persönlichen, im Privaten. Und oft auf eine Art, die das BIP gar nicht oder nur schlecht abbildet.
Zum Beispiel?
Naja, denk an jemanden, der sich besser informiert fühlt, bevor er eine wichtige private Entscheidung trifft. Oder jemand, der eine neue Fähigkeit schneller lernt, weil er sich Konzepte individuell erklären lassen kann.
Mhm, verstehe.
Ein Schlüsselbegriff, den die Studie da nennt, ist Entscheidungsunterstützung. ChatGPT wird immer mehr genutzt, um Urteile zu fällen, Optionen abzuwägen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Okay.
Das gilt natürlich für Wissensberufe, klar, aber genauso für private Entscheidungen. Reiseplanung, Recherche vor einer größeren Anschaffung, Gesundheitsinfos verstehen, Bildungswege abwägen. Diese unterstützende Funktion scheint ein ganz zentraler Werttreiber zu sein.
Entscheidungsunterstützung, das klingt logisch. Man nutzt es nicht nur, um was zu machen, sondern auch, um besser zu wissen, was man machen soll oder was die beste Option ist. Das erweitert den Nutzen ja nochmal gewaltig.
Ganz genau. Und das führt zu einem interessanten Effekt, den die Studie auch beschreibt. So eine Art positive Rückkopplungsschleife.
Wie meinst du das?
Naja, je mehr die Nutzer die Vorteile entdecken bei der Arbeit, beim Lernen, bei Entscheidungen, desto intensiver und vielfältiger nutzen sie das Tool auch. Sie finden immer neue Anwendungsfälle, probieren mehr aus.
Logisch.
Gleichzeitig werden ja die KI-Modelle dahinter immer besser, leistungsfähiger, verstehen komplexere Dinge.
Stinkt auch.
Und dieser doppelte Fortschritt, erfahrenere Nutzer und bessere Modelle, der verstärkt sich gegenseitig. Der Nutzen von ChatGPT wird dadurch für viele immer zentraler, im Beruf wie im Privaten. Es entwickelt sich vom Nice-to-have-Gadget zu einem integralen Bestandteil des digitalen Alltags. Ein Werkzeug, auf das man sich verlässt, um informiert zu sein, produktiv zu sein und eben auch, um bessere Entscheidungen zu treffen. Diese Integration geht tiefer, als man vielleicht denkt.
Ja, dieser Punkt der tiefen Integration ist wichtig. Aber bei so einer Studie, die so genau die Nutzung analysiert, da kommt natürlich die Frage auf, die du dir als Hörer sicher auch stellst. Wie konnten die Forscher das denn rausfinden, ohne private Chats mitzulesen? Datenschutz ist da ja ein Riesenthema.
Absolut zentral, ja. Und die Forscher betonen das auch ganz klar in ihrer Methodik. Es wurden zu keiner Zeit Menschen eingesetzt, um die Inhalte der Chats zu lesen oder zu bewerten.
Sondern?
Stattdessen kamen ausschließlich automatisierte Werkzeuge zum Einsatz, die auf maschinellem Lernen basieren.
Okay, also Roboter quasi.
Sozusagen, ja. Diese Werkzeuge sind darauf trainiert, Muster in den Interaktionen zu erkennen und sie automatisch den Kategorien zuzuordnen, also fragen, tun, ausdrücken oder ob es beruflich ist.
Und wie geht das ohne Mitlesen?
Das passiert auf Basis von Metadaten, der Struktur der Anfragen, statistischen Ähnlichkeiten zu bekannten Mustern, ohne dass der spezifische Inhalt für einen Menschen sichtbar oder verständlich sein muss. Der Schutz der Privatsphäre war also ein ganz wichtiger Baustein bei der Untersuchung. Es ging um aggregierte Muster im großen Stil, nicht ums Ausspähen einzelner Gespräche.
Das ist eine wichtige Klarstellung. Gut zu wissen, dass da auf Privatsphäre wahrende Methoden gesetzt wurde. Das schafft ja auch Vertrauen in die Ergebnisse. Puh, das waren jetzt echt eine Menge spannende Einblicke aus dieser Studie.
Ja, ist schon viel drin.
Es zeichnet sich so ein Bild ab, finde ich, wie ChatGPT sich eben nicht mit dem großen Knall, sondern eher so schleichend, aber doch sehr beständig in unseren Alltag reinfrisst. Beruflich und privat. Weniger der krasse Hype, über den alle reden, sondern mehr so eine schrittweise Verankerung in normalen Abläufen.
Genau das.
Wenn du jetzt aus all dem eine einzige Sache rauspicken müsstest, die dich am meisten beeindruckt hat oder die du für am wichtigsten hältst, was wäre das?
Gute Frage. Also, was ich wirklich faszinierend finde, ist diese fortschreitende Demokratisierung. Die Daten zeigen ja klar, es wird immer mehr ein Werkzeug für ganz viele unterschiedliche Leute, nicht nur für die Tech-Elite. Die Sache mit der Geschlechterverteilung und vor allem das Wachstum in den ärmeren Ländern, das sind dafür echt starke Zeichen.
Ja, das stimmt.
Und eng damit verbunden, die Verschiebung im Wert. Es geht eben nicht nur darum, Dinge schneller zu machen. Der Kern des Nutzens scheint für viele immer mehr diese beratende Funktion zu sein. Infoquelle, Ratgeber, Helfer bei Entscheidungen, diese kognitive Unterstützung, dieses gemeinsame Nachdenken mit der KI, das scheint zentral zu sein. Mehr als nur ein digitaler Assi, eher so ein Wissenspartner.
Das ist natürlich eine spannende Frage auf, finde ich. Wenn diese KI-Tools so sehr Teil unseres Alltags werden, uns bei der Arbeit helfen, im Privaten, bei Entscheidungen, wie verändert das dann langfristig vielleicht unsere eigenen Fähigkeiten? Unsere Art zu lernen, Probleme zu lösen, kreativ zu sein, vielleicht sogar unsere Art zu denken. Das ist sicher was, worüber du ja vielleicht auch mal nachdenken möchtest, nach allem, was wir heute hier gehört haben.
Definitiv eine Überlegung wert.
Das war's für diese heutige Analyse bei Prompt mich mal. Schön, dass du dabei warst und danke für diese spannende Studie.
Gerne.
Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.